Deutschlandfunk.
Hallo, herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Massimo Mario. Das Massaker von Srebrenica gilt als eines der schwersten Kriegsverbrechen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Juli 1995 wurden in dem bosnischen Ort Srebrenica mehr als 8000 Menschen systematisch ermordet. Vor allem muslimische Männer von bosnisch-serbischen Soldaten. Wie kann man in Worte fassen, was damals passiert ist? Wie kann man der Nachwelt davon erzählen? In dem folgenden dokumentarischen Hörspiel kommen drei Perspektiven zusammen. Drei Zeitzeugen erinnern sich. Ein Überlebender des Massakers, ein Täter und ein Soldat der UN-Friedenstruppen, die die Bevölkerung eigentlich hätten schützen sollen. Man kann nacherzählen, was passiert ist. Aber die Angst, die kann sich niemand vorstellen, der nicht dabei gewesen ist. So sagt es der Überlebende in dem Stück. Drei Perspektiven, um das Unvorstellbare nicht zu vergessen.
Srebrenica. Ich zählte mein Leben nur noch in Sekunden. Von Armin Smajlović und Branko Šimić.
Meni je to bilo i prije, znaš, bilo poteško priča. Ali volio sam opet da pričam, ali teško je pričam. Jer kad ispričam, nekako mi postane ko lakše.
Ahmo, früher fiel es mir schwer, davon zu erzählen, aber ich habe es gern erzählt, auch wenn es schwer war. Denn wenn ich es erzähle, fällt es mir hinterher etwas leichter. Es fühlt sich an, als würde ich meine Trauer, meinen Schmerz mit der Person teilen, der ich es erzähle. Am wichtigsten ist, dass die Menschen in Frieden leben. Du hast dein Volk und du hast deine Familie. Ich lebte ja auf dem Land. Überall hörte man die Menschen singen. Ja, sobald sie zu zweit zusammenkamen, haben sie gesungen. Die Dorffeste, die Treffen in den Häusern, Viehmärkte, Hochzeiten. Das Leben war wunderbar. Den Leuten ging es damals gut, es waren gute Jahre. Überall war Frieden. Wir haben durch eine gemeinsame Seele geatmet. Es gab keinen Zwist untereinander. Ich habe an verschiedenen Orten in Jugoslawien gearbeitet, von Slowenien über Kroatien und Montenegro bis nach Serbien. Ich war überall in allen Republiken Jugoslawiens unterwegs, außer in Mazedonien. Dort war ich noch nie. Aber man musste niemanden fürchten. Alle haben sich gut verstanden, ohne irgendwelche Probleme. Denn in einem Haus gibt es nur einen Herrn. Dann blüht das Haus. Gibt es mehrere Hausherren, dann ist das Haus zum Zerfall verurteilt. Und so ist das zurzeit mit Bosnien. Jeder zerrt auf seine Seite, zerrt in seine Richtung. Der eine zerrt dahin, der andere da und der dritte da. Ich meine, früher im ehemaligen Jugoslawien war Präsident Tito an der Spitze. Allein. Allein. Und alles war in Ordnung. Ahmo ist 1936 in Srebrenica geboren. Ins Geburtsregister wurde er im Jahre 1937 eingetragen. Also ein Jahr später.
Zabrinuta kroz plač govori.
Ik was nogal een druk kind en veel sporten. Veel buiten in de natuur. En dan klom ik op het schuurtje met een stuk zeil. En dat was naast het schuurtje zandbak. En dan sprong ik vanaf het schuurtje de zandbak in met de asparachute, een stuk zeil.
Rob Zuma. Schon als kind war ich wild. Und viel draußen in der Natur. Ich habe Judo gemacht und später Taekwondo. So Sachen halt. Bestimmt 10 verschiedene Sportarten. Und ich war Pfadfinder. Als ich klein war, gab es neben unserem Haus einen Schuppen für Spielzeug. Da bin ich immer raufgeklettert und mit einem Stück Segeltuch von oben runtergesprungen. Wie mit einem Fallschirm. Naja, okay. Da war eine Sandkiste. Sowas habe ich ständig gemacht. Später, da habe ich 3 Jahre als Zigarettenkurier gearbeitet. In Amsterdam. Das war ein Traum. Und dann noch als Schlosser. Mit 24, 25 war ich arbeitslos. Und da habe ich ein Werbeplakat gesehen von der niederländischen Armee. Die bezahlen einen dafür, dass man Sport macht. Das war der Grund. Im April 1994 habe ich meinen Dienst angetreten, eine Grundausbildung gemacht und wurde Fallschirmjäger. Danach noch einen Monat Asien und anschließend kam ich 1995 als UN-Soldat hierher, nach Srebrenica.
Bio sam redovno u vojsku, ostalo sam iz vojske i Beograda 1992. U aprilu mjesecu. Nedugo zatim u Bosni izbija se ukop.
Dražen Erdemović. Ende März 1992, noch vor dem Krieg, habe ich meinen militärischen Dienst in Belgrad abgeleistet. Kurz danach kam es zu den ersten Auseinandersetzungen in Bosnien. Ich, Dražen Erdemović, geboren 1971 in Tuzla, Vater Serbe, Mutter Kroatin, wer bin ich? Das erste Mal in meinem Leben musste ich mich fragen, wer ich bin. Wo gehöre ich hin? Also war ich erst Soldat in der Armee der bosnischen Muslime, dann in der Armee der bosnischen Kroaten und zuletzt in der Armee der bosnischen Serben. Der Krieg in Bosnien-Herzegowina war ziemlich schlimm. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste in eine Armee eintreten, um irgendwo wohnen zu können. Denn ich hatte meine schwangere Frau bei mir. Das war der einzige Grund. Monatelang bin ich zwischen den Kriegsparteien umhergeirrt und schließlich aus Hunger und Geldmangel in die bosnisch-serbische Armee eingetreten. Du musst dich für eine Seite entscheiden, wenn du überleben willst. So ist das. Euer Ehren.
Ich habe es ausgesagt und ich sage es auch noch heute, mir hat niemand befohlen, Srebrenica zu verlassen. Die Granaten taten es, die der bosnisch-serbischen Armee. Da waren wohl 36.000 Menschen in Srebrenica. Mit mir waren meine Frau, meine Tochter, meine Schwiegertochter und 4 Enkelkinder. Es war schwierig. Nichts konnten wir mitnehmen, nur das Nötigste. Gut, wir hatten etwas Mehl in einer kleinen Tüte dabei, 1-2 Kekse und 2 Zwiebeln, glaube ich, so war das. Alles andere mussten wir zurücklassen. Ich hatte meine Uhr dabei, meine französische Mütze auf und etwas Tabak in einer Dose. Es war nicht viel, ein wenig eben. Und ein Feuerzeug. Mehr nicht. Ja, und etwas Kaffee. Und das, was ich anhatte.
Rob Zuma. Am 10. Juli fiel unser Beobachtungsposten in der Stadt. Und ich bin dann mit den Flüchtlingen aus Srebrenica nach Potočari Richtung Blauhelmgelände gelaufen. Ob wir geredet haben? Ich weiß nicht mehr. Wir gingen Schulter an Schulter, Zehen an Hacke. Die ganze Straße war voll. Schräg von mir, so 500 Meter entfernt, ist dann eine Granate eingeschlagen. Ein paar Sekunden später 400 Meter. 300 Meter. 200 Meter. 100 Meter. Ich weiß noch, ich dachte, die nächste bekomme ich ab. Aber das passierte nicht. Ich kam nicht auf den Gedanken, ich muss in Deckung gehen. Keiner ging in Deckung. Alle liefen einfach weiter. Ich hatte keine Angst, das weiß ich noch. Alle liefen weiter, wo hätten wir uns auch verstecken sollen? Aber die Menschen hatten schon Angst. Vor allem die Frauen. Sie haben uns ihre Babys aufgedrängt. Nehmt wenigstens mein Baby mit. Ich hatte überhaupt keine Zeit zum Nachdenken. Das war alles viel zu viel. Als wir dann am 11. Juli an der UN-Basis ankamen, war die Aufgabe, Flüchtlingen helfen, Tote und Verwundete suchen. Go, go, go. Wenig geschlafen. Fast gar nicht geschlafen.
Es waren ca. 25.000 Menschen, die jetzt in Potočari ankamen, so 10, 12 Kilometer von Srebrenica entfernt. Und wenn von einem Ende der Menschenmasse da ein markerschütternder Schrei kam, man muss sich vorstellen, die Menschenmasse war sehr groß und die meisten waren ja draußen, die waren gar nicht in der UN-Halle. Also wenn an einem Ende jemand schrie oder aufsprang, dann setzte sich das als Welle durch die Menschenmasse fort. Das war dann wie die Wellen am Meer oder wie Wellen bei Sturm. Und eine Frau fragte einen serbischen Soldaten, die das gesamte UN-Gelände unter ihre Kontrolle gebracht hatten und nach Waffen und Männern suchten, sie fragte, wieso schreien Sie? Und er antwortete, ja, eine Frau liegt wohl in den Geburtswehen. Sie machten also noch Witze darüber. Ich meine, was heißt das? Es kann doch nicht alle 15 oder 20 Minuten hier eine Frau ein Kind gebären. Aber danach konnte man noch 5 oder 6 Minuten hören, wie diese Stimme wimmert und um Hilfe ruft oder schreit. Manchmal hörte man dann auch eine Gewehrsalve. Manchmal hörte man die Gewehrsalve aber auch nicht. Dann wurde wohl auf eine andere Art und Weise gemordet vielleicht. Solche Situationen kamen sehr häufig vor. Der Mensch ist dann fertig. Tot, aus und vorbei. Und dann noch ein Tritt in den Hintern. Von solchen schrecklichen Taten kann man eigentlich kaum erzählen. Doch, man kann davon erzählen, klar, klar. Es geht schon. Doch wer nicht anwesend war vor Ort, um zu sehen, wie all diese Menschen, also wie ein ganzes Volk, wie Vieh abgeschlachtet wurde, der kann sich den Geschmack unserer Angst kaum vorstellen. Diese Angst kennt nur derjenige, der dort damals anwesend war.
Jutros mi je ruža procvjetala. Ružu gledam, pa sam zaplakala.
Rob Zuma. Am 13. Juli abends waren die letzten Zivilisten, Männer getrennt von Frauen und Kindern, von den Serben in Bussen abtransportiert worden. Da war die UN-Basis leer. Und am 10., 11. und 12. Juli waren ungefähr 20.000 bis 28.000 Menschen in Potočari. Und ein paar Stunden später nur noch 300 UN-Militärs. Da war nichts mehr. Alle weg. Nur der Geruch hing noch in der Luft. Es hatte keine sanitäre Versorgung gegeben für 28.000 Leute. Der Geruch dieser Menschen war noch da. Der ging nicht so einfach weg. Die Menschen waren weg, aber wir nicht. Plötzlich ist man alleine. Verlassen von der Welt, weißt du? Von allen verlassen. Von deinen Chefs, der UNO verlassen. Man ist wie in die Wüste geworfen. Man hat keine Aufgabe mehr. Die sind ja alle weg. Man hat nichts zu tun. Das war der erste Moment, in dem mir bewusst wurde, dass das ziemlich schief gelaufen war. Auch für uns.
Wir wurden dann mit Bussen von Potocari in eine Schule nach Bratunac gebracht. Und dort führten die Soldaten dann immer wieder Männer aus den Räumen hinaus. Die Männer schrien, jammerten, baten und bettelten um Hilfe, um ihr Leben auf jede erdenkliche Art und Weise. Sie wurden dann dort umgebracht. Und das hat nicht nur eine Schicht erledigt, das war eine Art Schichtbetrieb, wie in einer Fabrik, ohne Pause. Der Mensch lebt in diesen Momenten in Angst, in einer großen Verzweiflung. Man weiß ja nicht, ob man überlebt oder was da sonst noch alles kommt. Dann aber nach zwei Nächten wurde uns gesagt, jetzt werdet ihr nach Tuzla gebracht, los geht's in die Freiheit. Und dann trieben sie uns alle aus den Räumen hinaus, alle mussten raus. Als wir hinauskamen, wurden wir dann in Busse gesetzt. Aber man traute sich nicht, den Kopf zu heben, irgendwo hinzuschauen. Und als wir dann durch die Ortschaft Konjewitsch-Polje fuhren, merkte ich, wir fahren gar nicht Richtung Tuzla in das freie Gebiet, sondern Richtung Svornik, in die andere Richtung. Wir sind dann auch nicht mehr weit gefahren und bogen nach links ab. Das Gebäude, bei dem wir jetzt ankamen, war ebenfalls sehr groß und da gingen wir in die erste Etage. Die Soldaten bildeten ein Spalier auf dem Weg nach oben. Wir mussten alle unsere Mützen ablegen. Sie haben uns dazu gezwungen, noch vor der Treppe. Also habe ich meine Mütze auch abgelegt. Dort blieben dann all unsere schönen französischen Mützen, die blieben da einfach liegen.
Dražen Erdemović. Am 15. Juli abends kam ich nach Vlasenica, einem Ort circa 60 Kilometer von Srebrenica entfernt, an. Da wir spät angekommen waren, haben wir uns, wir waren 8, zum Schlafen hingelegt. Als ich früh morgens aufgestanden bin, kam ein Soldat und sagte, dass ich eingeteilt wurde für eine Aufgabe gemeinsam mit noch 7 anderen Kameraden. In dem Augenblick wussten weder ich noch die anderen, wohin wir gehen werden.
Die Räume auf der ersten Etage, in die sie uns steckten, die waren überfüllt. Wir haben auf dem Boden gesessen, aber man konnte die Beine kaum ausstrecken. Es war völlig überfüllt. Und etwas entfernt von mir, da sah ich auf einmal meinen Bruder sitzen. Aber ich konnte nicht zu ihm. Es gab keine Möglichkeit, sich irgendwie zu bewegen, um zu ihm zu kommen und ein wenig mit meinem Bruder zu reden. Gut, und dann fingen sie wieder an, Männer hinauszuführen und einen nach dem anderen zu ermorden. So war das die ganze Zeit, Tag und Nacht, ununterbrochen. Gut, und als ich dort 2 Tage lang war, dann sagten sie, ihr werdet jetzt nach Tuzla gebracht. Los, auf geht's. Dann brachten sie Stofflaken und haben uns dann die Hände auf den Rücken gefesselt. 4 Tage lang gab es so gut wie nichts zu essen und ungenügend Wasser. Und gefesselt und ausgehungert wie wir waren, hatten wir jetzt beim Gehen nach unten einen schaukelnden und schwachen Gang. Beim Ausgang am Ende der Treppe lag ein Toter. eine Blutlache um ihn herum, auf dem Betonboden. Der lag einfach da.
Dražen Erdemović. Wir kamen gegen 9.30 Uhr auf der Branjevo-Farm, circa 2,5 Kilometer von dem Ort Pilice entfernt, an. Und so standen wir da auf der Wiese und warteten. Wir wussten nicht, auf was. Dann kam Brano, unser Befehlshaber, teilte uns mit, dass ein Bus mit Zivilpersonen ankommen wird, die sich in Srebrenica ergeben haben. Da wusste ich, was unsere Aufgabe sein würde, was wir zu erledigen hätten. Davor wusste ich es nicht. Leute, ich will das nicht. Tut das nicht. Leute, seid ihr noch normal, sagte ich. Nichts. Herr Erdemović, sagte Brano zu mir, wenn du nicht willst, dann stell dich zu ihnen. Dann bringen wir dich auch um. Oder gib ihnen die Waffe, dann sollen sie auf dich schießen. Ich sagte, damals hatte ich, hatte keine Angst um mich. Wäre ich alleine gewesen, wäre ich abgehauen, hätte etwas getan. Mir war klar, ich hatte keinen Ausweg. Ich musste auf diese Menschen schießen. Ich habe versucht abzulehnen, versuchte zu erklären, Leute, dafür wird man zur Rechenschaft gezogen. Wisst ihr, was ihr tut? Nein. Sie hatten wohl kein Gewissen. Ich hatte noch eins. Es geschah dann das, was geschah. Dann kam der erste Bus. Im Bus waren Zivilisten. Menschen in Zivilkleidung. Ich erinnere mich an den ersten Bus. Sie waren gebückt und ihre Hände waren auf den Rücken gefesselt. Sie haben sie geschlagen. Ich weiß nicht mehr, was sie sonst taten. Ja. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann nicht. Mir fehlen die Worte. Ich kann nicht. Nichts. Ich habe geschwiegen.
Wir sind vielleicht so etwa 2,5 Kilometer gefahren, so würde ich die Entfernung einschätzen, trotz aller Angst. Es waren 2 Busse und in jedem jeweils 1 Soldat, vielleicht auch 2. Und dann hörte man bei einem Hügel Gewehrschüsse und Geschrei und dort war auch eine Art Garten und 1-2 Häuser, jedoch konnte ich das nicht richtig erkennen und dort hielten die Busse an. Die Türen wurden geöffnet und die Soldaten schrien, kommt aus dem Bus heraus, und sie fluchten, wir ficken eure Mütter, euer Izetbegović will euch nicht, kommt raus, verdammtes Pack. Dann erst siehst du glasklar, dass der Tod naht und dass es dich bald nicht mehr gibt. Aber als die Hälfte der Männer aus dem Bus ausgestiegen war, sagten die Soldaten, Moment, das reicht, stopp, das reicht. Ich war also im Bus geblieben, bei der anderen Hälfte der Männer. Es war so ungefähr 3 oder 4 Uhr nachmittags. Ich schaute dann Richtung Feld, den Pfad entlang, in etwa 100 Meter Entfernung. Das Feld war ganz dunkel. Dort lagen schon ermordete Männer. Ich habe dann das aus dem Bus ein wenig beobachtet. Die gefesselten Männer mussten eine Kolonne bilden und sie gingen einer nach dem anderen den Pfad Richtung Feld und dort auf dem Feld wurden sie dann von Gewehrsalven niedergemäht. Aber dann kamen die Soldaten wieder zurück zum Bus, in dem ich ja war. Wieder schrien sie, wir sollten rauskommen und wieder fluchten sie, euer Izetbegović will euch nicht, Alija will euch gar nicht, wisst ihr's? Also stieg dann einer nach dem anderen von uns aus dem Bus und wir bildeten auch erneut eine Kolonne auf dem Pfad Richtung Feld. Ich ging im letzten Teil. Hinter mir waren vielleicht noch zwei Männer und so etwa 8 oder 10 serbische Soldaten begleiteten uns. Ein Soldat sagte dann zu mir, gib mir dein Geld. Ich sagte ihm, ich hab keins. Daraufhin, wie ich antwortete und es verneinte, verpasste er mir einen Tritt in den Magen und ich fiel sofort hin. Er hatte mit voller Kraft zugetreten. Ich schrie und jammerte, oh meine Mutter, meine Mutter, meine liebe, liebe, liebe Mutter. Ja klar, in solchen Momenten ist einem die Mutter als erstes im Sinn. Aber dann bin ich aufgestanden und ich bin weitergegangen. Ich bin weitergegangen und neben dem Weg lagen schon überall die Toten.
Dražan Erdemović. Jetzt möchte ich es Ihnen sagen, Euer Ehren. Ich sagte, ich habe mein Gewehr auf Einzelschuss gestellt. Gezielt habe ich nicht. Wenn ich den Abzug drückte, schloss ich die Augen und nach dem Schuss wendete ich meinen Kopf ab, um nicht zu sehen, wie die Männer fallen. So war das. Und ich weiß es jetzt nicht. So sage ich das jetzt. Ich kann nicht mehr.
In diesem Moment zählst du dein verbleibendes Leben nur noch in Sekunden. Sie sagten zu uns nur, dreht uns den Rücken zu, also haben wir ihnen den Rücken zugedreht. Dann hörte ich aus etwa 4 bis 5 Meter Entfernung die Schüsse und mit verbundenen Händen hat uns die Gewehrsalve niedergemäht und alle fielen sofort hin, wie Herbstlaub. Als ich die Gewehrsalve hörte, fiel auch ich gleich hin. Die Gewehrsalve mähte alle nieder, hatte mich aber nicht erwischt. Einen Moment lang dachte ich, dass ich auch tot bin. Die anderen fielen hin, also über mich, neben mich, auf mich. Und als die Gewehrsalve beendet war, fragte ein Soldat, lebt noch jemand? Und einer schrie, ich hier, bring mich um. Und auch ein anderer sagte, mich auch. Also 2 Männer haben sich gemeldet. Und da feuerte der Soldat 2 Schuss ab, also 2 einzelne Schuss. Und fertig. Danach brachten sie wieder weitere Männer dorthin, eine Reihe unter mir. Das Feld war ja abschüssig, wurden sie aufgereiht. Ich blieb liegen und jetzt schlugen Schüsse um mich herum ein. Also Schüsse fallen, Erdbrocken fallen über meinen Rücken, Erdbrocken, Geröll, Steine, Staub. Ich blieb liegen und ich schwieg. Was auch immer kommen mag. Gut, und als sie weg waren, da versuchte ich, die Fessel zu lösen, doch es gelang mir nicht sofort, aber ich versuchte es weiter und weiter, und schließlich konnte ich meine Hände befreien. Aber ich wollte doch zuerst überlegen, was ich jetzt tun kann. Ich sah nur unterhalb des Feldes so Hecken und Sträucher und Gebüsche in einem Bereich, der wohl landwirtschaftlich nicht so richtig bewirtschaftet wurde, so etwa 100 bis 150 Quadratmeter groß. Und da machte ich einen Plan, hinzugehen. Und dann schaute ich zur Sonne, um einzuschätzen, wann die Nacht kommen würde. Die Sonne fing schon an unterzugehen, aber es waren wohl noch 2,5 bis 3 Stunden, bis es ganz dunkel würde. Doch ich hatte Angst, sie werden wiederkommen mit Lastwagen und Baggern. Ich meine, es war ja noch Tag. Ich wusste, sie werden die Leichen mit den Baggern in die Lastwagen heben. Die Leichen lagen ja in Reihen. Es wurden dort so viele ermordet, also zwischen 1.000 und 1.500 Menschen. Und keiner wurde irgendetwas gefragt. Oder bist du schuldig? Oder bist du unschuldig? Warst du beim Militär? Wo warst du? Was hast du gemacht? Nichts, gar nichts. Gar nichts. Es ging nur darum, dass du eine andere Religion hast, also dass du ein Moslem bist. Gut, und dann habe ich dann meine Fessel abgemacht und bin aufgestanden und über die Leichen Richtung Gebüsch sozusagen gehechtet. Aber ich musste genau nach unten hinschauen, wie ich über all die wackeligen, toten Körper laufen kann. Ich meine, das weiß man nicht, wie das geht. Das bringt einen keiner im Leben bei, wie man über seine toten Mitmenschen, wie man da laufen kann. Und ich horchte genau, ob einer von den Soldaten ruft, hier ist einer, der flüchtet, denn ich wusste, sollte ich diesen Satz hören, wäre es um mich geschehen gewesen, aber glücklicherweise keiner rief. Und so kam ich dann zu diesem Gebüsch. Ja, und dort versteckte ich mich. Es war vielleicht nur 20, ja höchstens 20 Meter entfernt. Alle anderen blieben tot auf dem Feld liegen. Da ist keiner mehr aufgestanden. Keiner. Die Soldaten sind immer wieder gekommen und herumgelaufen, aber zum Glück hat von denen keiner bemerkt, dass da ein Toter weniger ist. Und dann kam irgendwann die Nacht und sie waren weg.
I protiče tiho žubo. Zabrinuta kroz plač govori.
Ich blieb dann also allein. Die Nacht bin ich durch Wälder und über Felder gelaufen, ohne jede Orientierung. Gut, und am nächsten Morgen, als es schon ganz hell war, kam ich zu einer asphaltierten Straße. Ich ging auf dieser Straße und da sah ich, wie sich ein Fahrzeug näherte. Es kam mir entgegen, aber fuhr an mir vorbei. Es war ein Lastwagen, ein relativ großer Lastwagen, und auf der Ladefläche waren Leichen, bis über die Ränder hinaus. Es war alles voller Leichen. Ich blickte dann nach unten auf den Asphalt und sah Blut, Blutspuren, 50 bis 60 Zentimeter breite Blutspuren auf der Straße. Guck, und der Lastwagen hielt dann an, der Fahrer stieg aus und lief mir nach. Und da war es, als ob mir jemand ins Ohr flüsterte, geh nicht in den Wald, geh die Straße weiter. Ich ging dann über eine Brücke und ich ging einfach weiter, drehte mich kurz um und sah, dass der Fahrer bei der Brücke stehen geblieben war. Dann hat er mir einige Zeit nachgeschaut und ist dann, als ich nicht weggerannt und nicht in den Wald gelaufen bin, dann ist er zu seinem Lastwagen zurückgegangen. setzte sich rein und fuhr weiter. Er dachte wohl, dass ich ein Serbe bin. Und unter dieser Brücke habe ich dann bis zur Dunkelheit abgewartet. Gut, wohin? Müde und hungrig, allein, durstig und alles Mögliche. Ich habe dann ein wenig gedöst, etwas die Augen zugemacht. Auf einmal erschien ein Mann vor mir. Wo kommst du denn her? Fragte er mich. Ja, hast du nicht gehört, dass Srebrenica gefallen ist? Und was da los war, erwiderte ich, so bin ich hierher gekommen. Dann steckte er seine rechte Hand in die Hosentasche. Mich erschreckte sein Griff in die Tasche. Er hätte ja eine Pistole oder ein Messer ziehen und mich abstechen können. Ich wollte ihn schon an der Gurgel packen, doch ich hatte keine Kraft mehr. Aber wenn man dem Tod nahe ist, ist das egal. Gut, also er fasste in seine Hosentasche und dann gab er mir eine Kirschpflaume, eine Canarica, und sagte, hier hast du eine Kirschpflaume, um dich zu erfrischen, hier. Boah, sauer und scharf hat die geschmeckt. Und da habe ich verstanden, dass auch er ein Flüchtender war, genau wie ich. Später hat er mir sogar noch Wasser angeboten. Er hatte das Wasser in so einer großen Shampooflasche. Ich habe einen Schluck getrunken, aber man konnte das nicht trinken. Das Wasser hat so nach Shampoo geschmeckt. Ja gut, ein, zwei Schluck habe ich getrunken, aber mehr nicht. Aber ich merkte also, wir sind beide gleich. Wir sind beide geflüchtet. Beide geflüchtet und beide befinden wir uns in der gleichen Situation. So sind wir dann also zusammengeblieben. Wir sind zusammen weitergegangen. Ja, wir gingen durch die Nacht und am Tage warteten wir versteckt auf die nächste Nacht. So sind wir fünf oder sechs Tage zusammen durch die Gegend gelaufen. Der Mann, der mich begleitete, hatte Bauchschmerzen, aber das kam vor allem von seinem Shampoo-Wasser. Er bekam auch Durchfall und ein Schwarm Fliegen verfolgte uns ständig. Das Schwindelgefühl begleitete uns und sobald man sich nach einer Pause vom Boden erhob und 5, 6 Meter gelaufen war, wurde es einem schwarz vor Augen. Ja, man wollte umfallen.
Rob Summer. Am 21. Juli ist ein niederländischer Konvoi gekommen. Da haben alles an großem Material mitgenommen. Mit dem sind wir auch raus. Das erste Mal, dass mein Körper zur Ruhe kam, war in Zagreb. Am Tag danach ließ man die Presse zu uns und wir haben Gespräche gehabt mit Wim Kok, unserem Premier, und Prinz William Alexander war auch dabei. Am selben Abend kam eine holländische Militärkapelle. Die spielten einfach ein bisschen gemütliche Musik. Das war auch das erste Mal seit Monaten, dass es Bier gab. Bald hatten wir alle ziemlich viel Alkohol getrunken und die Kapelle spielte ein fröhliches Lied. Und dann sind wir da 10 Minuten rumgetanzt. Das sind die Bilder auf dem Video, das bis heute im Netz zu sehen ist. Da wussten wir noch nichts von den Männern, die umgekommen waren. Von den Tausenden von Männern. Natürlich, im Krieg passieren Sachen, das wussten wir. Aber nicht in dem Ausmaß.
Wir gingen noch etwa 1,5 Tage, vielleicht 2, weiter. Die Angst begleitete uns ständig und wir redeten kaum. Jeder war in seine Gedanken versunken, schweigend. Und die Gedanken kreisten, schaffen wir es lebend hier heraus oder werde ich dies überleben? Schaffst du es, nach Hause zurückzukehren, zu deiner Familie, zu deinen Verwandten? Und dann denkst du immer wieder an deine Kinder. Was wird wohl mit Ihnen sein? Schaffen Sie es denn durch den Wald? Ich meine, denn wir hatten ja erlebt, was passiert war. Gut, und dann sahen wir im Morgengrauen, da gibt es auf einmal einen Weg und es gibt den Wald. Und ich fragte meinen Begleiter, was machen wir? Nehmen wir diesen Weg oder bleiben wir im Wald? Und er antwortete, komm, komm, wir nehmen den Weg. Sobald er das sagte, dass wir den Weg nehmen, bedeutete das für mich aufgeben. Gut, also sind wir daraufhin dann nach unten den Weg dann auf eine Straße gelaufen. So, und da kam dann ein Bus vorbei. Es war ein relativ kleiner Bus. Im Bus saßen nur der Busfahrer und zwei Polizisten. Wir haben sie angesprochen und haben gesagt, hört mal, wir kommen aus Srebrenica. Ihr habt doch gehört, was in Srebrenica los war. Jetzt wollen wir zu euren Behörden, um uns zu melden, um uns zu stellen, um uns zu ergeben. Ja, dann haben sie die Tür aufgemacht und wir sind dann in den Bus eingestiegen und haben uns dann ganz nach hinten gesetzt. Und irgendwann erreichten wir, ich glaube, den Ort Kozluk. Dort sind die Polizisten und der Busfahrer ausgestiegen, um in einer Gaststätte etwas zu trinken. Und aus dem Bus heraus konnte ich dann sehen, wie die Polizisten dem Kellner oder diesem Gastwirt erklärten, wer wir sind. Ich meine, wie der Mensch einen freundlich ansprechen kann, also oder wie man einem anderen helfen kann, denn waren das Tränen der Freude bei mir, als dieser Mann oder dieser Kellner zum Bus kam, eine Flasche Saft und zwei Schachteln Zigaretten dabei. Er brachte die Flasche Saft und die Zigaretten für uns. Hier, sagte er, für euch. Und dann sagte er weiter, also ich liebe alle Menschen. Ich arbeite seit 22 Jahren in Deutschland und ich lebe mit jedem im Guten. Hier habt ihr den Saft, um euch zu erfrischen und die Zigaretten zu rauchen. Und dann fragte er noch, habt ihr Hunger? Und dann sagte ich, ja, wie sollte das anders sein? Ich habe seit 10 Tagen kein Brot mehr mit meinen Augen gesehen. Dann sagte er, kommt her, steigt aus, kommt in meine Wirtschaft. Ja, ich meine, das war so eine wunderbare Gartenwirtschaft, im Grünen. Heu. Dann setzten wir uns dorthin, natürlich entfernt von den Polizisten und dem Busfahrer. Und dann brachte der Mann, der Kellner, der brachte uns dann Suppe im Teller und für jeden jeweils ein Stück Fleisch und 3 Stücke Brot. Also ich habe alles aufgegessen. Und dann brachte er uns dann noch Kaffee. Die Tassen waren groß und heiß und ganz voll. Dann saßen wir auf einmal dort und haben dann auch noch Kaffee getrunken. Und dann sagte einer der Polizisten, komm, beeilt euch. Hier, wir wollen weiter. Gut, und dann habe ich mich von dem Gastwirt verabschiedet. Also ich bin aufgestanden, ich habe mich bedankt, ich habe ihn umarmt, ich habe ihn geküsst. Und dann musste ich weinen, denn ich hatte ja wieder etwas Hoffnung in diesem Moment, weil zumindest ein Mensch mir freundlich entgegengetreten war. Ich fühlte mich doch ein klein wenig leichter. Ja, ich wusste, dass der Mann ein Serbe ist, aber das ist für mich unwesentlich. Es ist für mich unwesentlich. Wesentlich ist, dass man eine gute Seele hat und ja, und ein guter Mensch ist. Es geht doch überhaupt nicht um Rache. Wenn es um etwas geht, dann geht es doch hier einzig um Gerechtigkeit. Ja, dadurch veränderte sich doch etwas. Die Anspannung und die Angst, die ließ ein wenig nach. Man konnte ein klein wenig besser atmen und das Leben erschien einem für Sekunden etwas leichter. Es ist, wie wir bei uns in Bosnien sagen, hilf mir, wenn ich in Not bin, aber wenn ich nicht in Not bin, dann schaffe ich das schon auch alleine. Ja klar, solche Menschen kann Achmo natürlich nicht vergessen.
Rob Zuma. Ich war schon einen ganzen Monat zu Hause. in den Niederlanden, als ich zum ersten Mal von all den Männern hörte, die man ermordet hatte. Meine erste Reaktion war, welcher Idiot erzählt denn sowas? Ich war schließlich da gewesen und ich wusste von nichts. Ich habe es einfach nicht geglaubt. Erst als es in der Presse auftauchte und ständig wiederholt wurde. Als das gerade losging mit den Geschichten, bin ich mit meinem Bruder in einer Disco. Da stellt sich ein Freund von ihm vor mich so, macht sich groß und sagt, dass ich bloß nicht glauben soll, dass er Mitleid mit mir hat. Du hast den Serben geholfen, die Moslems umzubringen. Weiter kam er nicht. Da hat er schon einen reingekriegt. Ja, ich habe ihn K.O. geschlagen. Das hat mit der Machtlosigkeit zu tun. Posttraumatisches Syndrom, weißt du? Verlassen von den Politikern, verlassen von der Familie, verlassen von den Freunden, verurteilt von den Medien. No way out, oder?
So kamen wir letztendlich nach Batkovic, in ein serbisch kontrolliertes Gefangenenlager. Dort wurde uns gesagt, wer jemanden einen Brief schreiben möchte, dann kann man den Brief über das Rote Kreuz schicken. Und dann habe ich gesagt, wie soll ich denn jemandem schreiben, wenn ich gar nicht weiß, wo sie sind? Wie kann ich denn dann schreiben? Macht euch keine Sorgen, sagten die. Wir werden eure Leute ausfindig machen. So habe ich dann also Briefe geschrieben, sozusagen Nachrichten, dass ich noch am Leben bin. So habe ich das gemacht. Als einer meiner zwei Söhne, also der Jüngere, das Haus verließ und keiner von meinen Söhnen besaß jemals ein Gewehr, also da hat mein Sohn eine Handgranate mitgenommen und sagte Folgendes zu mir: Vater, diese Handgranate, die ist für mich. Ich werde nicht in ihre feindlichen Hände gelangen, aber sollte es so weit kommen, dann nehme ich mir diese Granate und zünde sie. Also für mich. Und ich habe ihm darauf auch keine gute Antwort geben können, denn ich wusste ja, weder das eine noch das andere ist gut. Sollte er wie auch immer in ihre Hände gelangen, würde er die Folter der Militärs nicht überstehen. Und naja, wenn er sich selbst umbringt, dann gibt es ja auch kein Leben mehr für ihn. Ich konnte meinem Sohn damals nichts darauf antworten.
Kroz grudi mi pjesma liječe, što te nema, što te nema. Što te nema.
Rob Zuma. Zurück in den Niederlanden war ich eine Zeit lang weg vom Fenster. Dann habe ich ein eigenes Unternehmen gegründet. Ich war Schlosser und spezialisiert auf Safeknacken. Ich dachte immer, ich sei glücklich. Ich hatte eine gute laufende Firma, sehr viel Geld, aber ich habe 12 Stunden am Tag gearbeitet, 7 Tage die Woche. 2008 war ich zweimal im Krankenhaus wegen meinem Herzen. Die haben mich ruhig gestellt und da kam alles wieder hoch. Ich habe dann auch begriffen, dass all die Arbeit auch eine Art Flucht war, um zu verdrängen. Als wir in Srebrenica waren, haben wir versucht, den Menschen zu helfen. Aber es ging nicht. Und heute, Jahre später, gab es Dutzende Selbstmorde von unseren Blauhelmen. Ich weiß den Grund, warum diese Jungs Selbstmord begehen. Das ist die Machtlosigkeit. Die kann jederzeit zurückkommen.
Im Lager blieb ich 5 Monate. Ich kann nicht sagen, dass es schön war. Es war ein Lager. Verhöre gab es. Ja, sie fragten mich immer wieder, wo warst du in Srebrenica? Wo hast du gewohnt? In welcher Straße? Und ob ich Soldat war? Aber ich war kein Soldat. Ich hatte eine Kuh. Ich habe mich nicht getraut, irgendetwas von meiner Geschichte zu erzählen. Gut, aber weiterhin hatte ich Angst, aber ich sah, dass es besser wurde und ich hoffte zu überleben, da ich denen ja nicht erzählt hatte, wo ich war und was mit mir geschehen ist, dass ich bei den Massenerschießungen dabei war und geflüchtet bin. Das habe ich dort in Batkovic niemandem erzählt. Das wusste keiner. Aus dem Lager kam ich dann am 24. Dezember 1995. Es ist mir alles sehr, sehr schwer gefallen, denn ich wusste, wie viele ermordet wurden und wer überlebt hatte. Ich erfuhr ja aus Briefen, dass der oder der oder der nach Hause zurückgekehrt war. Meine Söhne waren nicht darunter. Wer sollte mich denn abholen? Niemand, war ja niemand da. Das alles, was ich erlebt und überlebt hatte, diese ganze Angst, die war vergessen. Nur meine Söhne hatte ich im Sinn, was sie wohl alles erleiden und erleben mussten. Und jetzt sehe ich, sie sind gar nicht da. Es war mir sehr, sehr schwer ums Herz. Aber was soll man machen? Was konnte ich tun? Wir alle hatten Hoffnung, dass sie nicht ermordet waren, dass sie eventuell irgendwo in einem Lager sind, in Serbien oder in Bosnien. So viele haben gehofft, dass zumindest noch einige irgendwo am Leben sind. Und dieser Hoffnungsschimmer hat den Menschen Lebenskraft gegeben, Mut. So verging Jahr um Jahr, aber spätestens nach 3 Jahren war klar, da kommt niemand mehr zurück. Und so wussten dann alle, die auf Überlebende hofften, also da wird nichts mehr draus. Und es kam so, dass keiner meiner beiden Söhne es geschafft hat. Beide wurden dann später in einem Massengrab gefunden. Und so wurden Achmus Söhne auf dem Gedenkfriedhof in Potocari beigesetzt.
Ostat će mi jedna želja na mom srcu pusta.
2009 ist Rob Zuma, der ehemalige UN-Soldat, aus den Niederlanden nach Srebrenica zurückgekommen. Er hat ein Grundstück gekauft, das während des Krieges Niemandsland war. Innerhalb von 3 Monaten hat er ein Haus darauf gebaut. Seitdem lebt er dort. Am 16. Juli 1995 hat Dražen Erdemović nach eigenen Aussagen 70 Menschen erschossen. Im November 1996 wurde er von dem Internationalen Tribunal in Den Haag zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, wurde aber nach 5 Jahren vorzeitig entlassen. Seitdem lebt er im Zeugenschutzprogramm irgendwo in der Welt unter neuem Namen. Dražen Erdemović gibt es nicht mehr. Ahmo Hasić war im Zusammenhang mit dem Völkermord in Srebrenica einer der wichtigsten Zeugen der Anklage beim Tribunal in Den Haag. Seine Aussagen führten zur Verurteilung vieler der am Völkermord beteiligten Täter. Da er sich in Bosnien nicht mehr sicher fühlte, bekam er politisches Asyl in Belgien. Ahmo verstarb am 21. September 2019. Srebrenica. Ich zählte mein Leben nur noch in Sekunden. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück für das Thalia Theater Hamburg von Armin Smailovic und Branko Šimić. Es sprachen Jens Harzer und Vanessa Berbo. Im Originalton Ahmo Hasic, Rob Zuma und Dražen Erdemović. Besetzung Kati Bonjour, Regieassistenz Beate Becker, Ton und Technik Jan Fraune, Frank Klein und Christoph Richter. Musik Damir Avdic. Lieder, Auswahl und Interpretation Vanessa Berbo. Regie die Autoren, Hörspieldramaturgie Barbara Gerland. Deutschlandfunk Kultur 2025.
In unserem Deutschlandfunk-Hörspiel-Podcast findet ihr auch ein weiteres dokumentarisches Hörspiel über die Jugoslawienkriege in den 90er Jahren. Drei Menschen, die damals um die 20 waren und die mittlerweile in Deutschland leben, erinnern sich, wie dieser Krieg damals ihren Alltag und dann auch ihr ganzes Leben verändert hat. Das Stück heißt Landschaften, Synchronisation der Fluchtwege, ist unter anderem auch von Branko Šimić und Vanessa Berbo, die auch an diesem Srebrenica-Stück beteiligt waren. Ihr findet das in unserem Hörspiel-Podcast oder auch in unserer Deutschlandfunk-App.